Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist meine erste, wie soll ich sagen, normal lange oder reguläre Podcast-Folge nach meiner Sommerpause. Ich habe ja in diesem Jahr während des Sommers ein kleines Experiment gestartet. Und zwar habe ich so ein paar Kurzfolgen, die angehört Snippets, veröffentlicht. Die hatte ich alle, bevor ich in Urlaub gefahren bin, vorproduziert und die waren auch nur so ganz kurz, deswegen Snippets, also Schnipsel. Und jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück, gut erholt und es gibt wieder eine neue reguläre Folge von Angehört. Und heute möchte ich wieder einmal auf die Zuschrift einer Hörerin eingehen, die mir ein Thema vorgeschlagen hat, was ich ganz spannend finde. Und ich glaube, dass das ganz viele von euch Angehörigen betrifft. Es geht nämlich darum, wie gehe ich damit um, wenn die Eltern- oder Schwiegerelterngeneration mit der depressiven Erkrankung des Partners oder der Partnerin so gar nicht zurechtkommt, das sozusagen leugnet, dass das eine Erkrankung ist und dieses Verhalten, dieses Leugnen oder gute Ratschläge geben, eine zusätzliche Belastung nicht nur für die erkrankte Person ist, sondern auch für dich als Angehörige. Und los geht's, bleib also dran. Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, ich bin Maria Fahnemann und in meinem Podcast Angehört geht es um dich und um deine Fragen, Probleme und Nöte als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen. Ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Ich habe eine Praxis in Bergisch Gladbach und auch in der Praxis dreht sich ganz vieles um die Begleitung von Angehörigen. Und wie gerade schon gesagt, greife ich heute mal wieder ein Thema auf, was von einer Hörerin vorgeschlagen wurde. Und sie hat mal eine E-Mail geschrieben und die möchte ich in Auszügen hier einmal vortragen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich das nicht komplett im Original vortrage und dass ich auch der Hörerin, die mir geschrieben hat, einen anderen Namen gebe hier, nämlich um ihre Persönlichkeit zu schützen. Aus Datenschutzgründen nenne ich hier die Hörerin Monika, so heißt sie in Wirklichkeit nicht. Und die Geschichte, die sie mir geschrieben hat, werde ich ein bisschen verkürzen und abstrahieren. Der Kern des Themas, der bleibt natürlich erhalten. Monika hat mir geschrieben: Hallo Maria, ich bin mit einem Mann verheiratet, der seit einigen Jahren bereits an Depressionen erkrankt ist. Dazu beigetragen haben nicht nur schwierige Erlebnisse in seiner Kindheit, sondern auch massive berufliche Belastung. Monikas Mann, so schreibt sie weiter, ist in einem Beruf tätig, der körperlich und psychisch sehr anstrengend ist. Er muss in Schichtarbeit arbeiten und er macht das seit vielen Jahren. Und das alles hat dazu beigetragen, dass er Burnout-Symptome entwickelt hat und letztendlich auch eine Depression. Das Thema, um das es eigentlich geht, also das ist so das Leben, was Monika mit ihrer Familie, es gibt auch Kinder in der Familie, führt. Und das Thema, was sie mir vorgeschlagen hat oder worum sie gebeten hat, dass ich dazu ein bisschen mal meine Gedanken äußere, sind folgende. Deshalb überspringe ich jetzt so ein paar Absätze in der E-Mail und komme zum eigentlichen Thema. Eine Themenanregung hätte ich für Angehört. Die Eltern meines Mannes haben sich scheiden lassen, als mein Mann ein Kind war. Und das war eine sehr schwierige Scheidung mit viel Konflikten, mit viel Auseinandersetzungen, die meinem Mann schon als Kind sehr zugesetzt haben. Auch heute noch sind sie sehr verstritten und können nicht so wirklich reflektieren oder möchten nicht so richtig reflektieren, was sie ihrem Sohn damals zum Zeitpunkt der Scheidung, als er noch ein Kind war, angetan haben, in Anführungsstrichen. Also wie sehr ihr Sohn unter diesen Streitigkeiten damals gelitten hat. Und dazu kommt, dass sie heute mit der Diagnose Depression sich überhaupt nicht auseinandersetzen möchten. Sie möchten ihm zwar helfen, wenn ich mal gutmütig aus ihrer Warte das betrachte, aber diese Hilfe erschöpft sich in Ratschlägen wie, du musst dich mal ordentlich ausschlafen, oder sein Verhalten wird von seinen eigenen Eltern, also den Schwiegereltern von Monika, abwertend kommentiert. Ich persönlich, sagt Monika, würde den Kontakt zu den Schwiegereltern am liebsten abbrechen, weil es so belastend für uns alle ist. Mein Mann allerdings hat Bedenken, dass wir dann unseren Kindern die Großeltern nehmen würden. Meines Erachtens haben sie jedoch auch jetzt schon wenig Interesse an ihren Enkeln und insgesamt ist das für mich und für uns alle eine sehr schwierige Situation. Erstmal vielen Dank, Monika, dass du dieses Thema zur Verfügung stellst, weil ich glaube, dass du damit sicherlich nicht alleine bist. Ich möchte mal, bevor ich darauf eingehe, was kannst du vielleicht tun, was könntest du tun, wie kannst du mit diesem gewünschten Kontaktabbruch, welche anderen Optionen gibt es vielleicht noch oder wie könnt ihr damit umgehen, möchte ich noch mal so ein paar Vorbemerkungen machen. Ich sagte ja gerade, ich glaube nicht, dass ihr alleine damit seid mit der Situation. Ich denke mal, dass deine Schwiegereltern einer Generation angehören, die psychische Erkrankungen als solche eigentlich wenig kennt, sich wenig damit auseinandersetzt und wenn, dann vielleicht eher als etwas begreift, was ja typischerweise sozusagen eher bei anderen vorkommt und wovon man wenig Ahnung hat und was auch stigmatisiert wird, also etwas, was als Schwäche ausgelegt wird. Und dann kommt ja ganz schnell so dieser Reflex, na, in unserer Familie gibt es so etwas nicht. Also wo das generell so das Vorhandensein psychischer Erkrankungen nicht verstanden wird und auch weggeleugnet wird. Vielleicht auch, weil in der Generation, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Schwiegereltern sind, aber so von dem, was du geschrieben hast, vermute ich mal, dass sie so zur Nachkriegsgeneration gehören. Da hat man psychische Erkrankungen häufig noch einfach abqualifiziert als verrückt sein. Und eine Depression wurde dann eher sicherlich auch interpretiert als etwas, ja, was Schwäche, einfach überlastet sein und so weiter interpretiert wurde, aber nicht als eigene Erkrankung. Und das ist auch ein Grund, weshalb vielleicht einige Menschen dieser Generation mit psychischen Erkrankungen so wenig anfangen können. Das gilt nicht für alle. Ich möchte das nochmal ganz klar dazu sagen. Ich habe in meiner Praxis nämlich durchaus KlientInnen, die dieser Generation 70 plus angehören und die sehr wohl ein Gespür dafür haben, dass es ihnen nicht gut geht. Also in dem Fall sind es keine Angehörigen, dass es ihnen nicht gut geht und dass sie Hilfe für ihre Psyche benötigen. Dennoch ist dieses Verständnis von psychischen Erkrankungen oder dieses nicht vorhandene Verständnis von psychischen Erkrankungen, ich glaube, gerade in der ja, Kriegs- und auch in der Nachkriegsgeneration weniger vorhanden. Das ist ja eigentlich erst seit einigen Jahren, dass wir sehr viel offener über Depressionen sprechen und anerkennen, A, dass es jeden treffen kann und B, dass es eine Erkrankung ist, die doch eben auch sehr weit verbreitet ist. Jetzt komme ich mal zu deiner Frage, beziehungsweise ja zu der Frage, die du dir selber stellst, die du sagst, ich würde am liebsten den Kontakt ganz abbrechen. Zunächst einmal kann ich das sehr gut verstehen. Und bevor ich auf einen kompletten Kontakteinbruch eingehe, das mache ich nachher auch noch, möchte ich noch mal so ein paar andere Optionen aufzeigen, weil es muss ja nicht immer schwarz oder weiß sein, im Sinne von, wir haben ja viele Handlungsoptionen und vielleicht ist davon etwas entweder für dich dabei oder für andere Hörerinnen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind und auch sich diese Frage stellen. Und für den einen ist sicherlich ein Kontaktabbruch genau das Richtige und für den anderen sind vielleicht andere Optionen besser. Deshalb möchte ich mal so eine Bandbreite an Optionen hier aufmachen. Und die erste ist, das klingt so banal, aber manchmal findet das einfach gar nicht statt. Wenn es möglich ist, wäre es natürlich empfehlenswert, nochmal das Gespräch zu suchen mit den Schwiegereltern. Und zwar nicht im Sinne natürlich einer Schuldzuweisung, sondern mit, ich habe das ja schon mal öfter gesagt oder in meinem Blog findet man das auch so, Themen wie, wie kann ich gut kommunizieren, mit Ich-Botschaften. Das heißt, wirklich davon sprechen, wie geht es dir, wie geht es euch damit, wie die Eltern, Schwiegereltern mit dem Thema der Depression umgehen. Zum Beispiel auch sagen, dass die Ratschläge sicherlich ja gut gemeint sind, dass die aber leider überhaupt nicht helfen, weil es geht hier um eine Krankheit und nicht einfach in Anführungsstrichen und nur auch in Anführungsstrichen um eine totale Erschöpfung. Die Erschöpfung und diese Überforderung und auch das Verhalten, was, liebe Monika, was dein Mann zeigt, das hast du ja nicht näher erläutert in der E-Mail, aber das depressionsbedingte Verhalten sind eben alles Symptome, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Also da nochmal zu versuchen, das Gespräch zu suchen, das zu erklären, nicht mit dem Ziel, dann nochmal in eine Debatte mit den Schwiegereltern zu gehen, sondern zu sagen, wir haben euch mal was ganz Wichtiges mitzuteilen, uns belastet das. Zusätzlich, weil meinem Mann geht es schon nicht gut und gibt eine Diagnose und er lässt sich ja auch helfen. Und das Wichtige ist ja die professionelle Hilfe. Und so gut ihr das meint, solche Dinge zu sagen wie, ruh dich mal ordentlich aus. Wir sehen den guten Willen dahinter. Doch das beseitigt die Erkrankung nicht. Und dann nochmal erklären, was wird alles unternommen, damit die Erkrankung gelindert wird, in den Griff zu bekommen ist und damit ihr als Familie damit leben könnt, beziehungsweise damit die depressiven Episoden schwächer werden oder aufhören. Du kannst in so einem Gespräch, wenn so die Eltern, Schwiegereltern für diese Erklärungen überhaupt nicht zugänglich sind. Und bei Monika klingt es ja so, als könnte das genau schwierig werden, weil ja auch das Verhalten abwertend behandelt wird. Und ich finde, da kann man auch in einer Ich-Botschaft deutlich nochmal sagen, wir möchten nicht, dass du, lieber Schwiegerpapa, liebe Schwiegermama, das Verhalten so kommentierst. Das ist verletzend. Und das möchten wir nicht hören. Also da kann man auch ein bisschen deutlich werden. Und den Vorschlag, den ihr machen könnt, wenn ihr möchtet, ist zu sagen, lasst uns, wenn wir Zeit miteinander verbringen, bitte dieses Thema komplett ausklammern. Wir sind da einfach unterschiedlicher Ansichten und wir würden uns eher wünschen, dass der Kontakt, den wir miteinander haben, unbelastet ist von dieser Erkrankung. Dass wir über normale Themen uns austauschen und damit auch der Erkrankung nicht so viel Raum bei uns einräumen. Das heißt unterm Strich, also Versuch 1, bei Monika kommt es vielleicht schon gar nicht mehr so in Frage, so habe ich ihre E-Mail auch verstanden, nochmal erklären, was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Verhalten, was ist eine Depression. Schritt 2, darum bitten, dieses Thema. Nein, Schritt 2 wäre ja noch ein Schrittchen davor. Schritt 2, die Ratschläge und auch die abwertenden Kommentare oder die Kommentare, die als abwertend erlebt werden von euch, also auch da bleibt bei dir, bitten zu unterlassen. Und Schritt 3 wäre dann der Vorschlag, lass uns das Thema in unserer Beziehung komplett ausklammern. Wenn ein Gespräch schwierig ist, schwierig erscheint, nicht möglich ist, kann man das Ganze auch schriftlich machen. Ich bin ja auch ein Fan davon, mal einen Brief zu schreiben, weil das hat den Vorteil, erstens, du kannst das in Ruhe für dich in deinem Zimmer sozusagen machen, in deinem Raum, kannst jeden Satz nochmal anders auf die Goldwaage legen, als das manchmal in einer persönlichen Konfrontation, in einem persönlichen Gespräch möglich ist. Das heißt, du kannst jeden Satz noch dreimal überlegen, abändern, neu hinschreiben, bis du dann eine fertige Version hast. Und du gibst dem Empfänger die Möglichkeit, das erstmal alles in Ruhe zu lesen. Und derjenige muss nicht sofort reagieren. Bei Gesprächen fühlen wir uns ja häufig verpflichtet, direkt eine Reaktion zu zeigen, direkt etwas dazu zu sagen. Und die wenigsten Menschen, behaupte ich jetzt mal, sind so in Kommunikation geschult, dass sie etwas, was ihnen gesagt wird, erstmal stehen lassen können, eine Weile drüber nachdenken und vielleicht erst dann reagieren oder einfach annehmen als Feedback. Sondern die meisten Menschen folgen ja dann meistens dem Impuls, sofort etwas zu sagen, vielleicht auch noch dich zu unterbrechen, um dann sofort ihre Einwände vorzutragen. Und das alles hast du nicht, wenn du das schriftlich machst. Auch bei einem Brief ist es natürlich ganz wichtig, in der Ich-Botschaft zu bleiben. Also schildere, wie es dir damit geht, wie du die Ratschläge erlebst, also du und dein Mann, ne, ihr beide könnt das ja machen, wie du die Bemerkungen erlebst und wie sehr euch das noch zusätzlich belastet, dann wäre es sicherlich auch nicht verkehrt, nochmal zu sagen, wir schätzen das, dass ihr uns auf das Thema ansprecht, weil für uns ist das ein Zeichen, dass euch das auch bewegt oder besorgt. Ne, dann gibst du nochmal so eine Wertschätzung und auch, dass die Ratschläge ja eigentlich aus einer Haltung der Sorge wahrscheinlich entstehen. Dennoch sind sie nicht hilfreich. Also das Ganze nochmal schriftlich machen. Es ist immer so in der Kommunikation, Verantwortung übernehmen kann ich nur für die Dinge, die ich selber sage oder schreibe. Das nochmal so als Zwischenbemerkung, ne? Ich habe keine Verantwortung dafür, wie derjenige, der meine Botschaft bekommt, entweder mündlich oder schriftlich, reagiert. Es kann sein, dass, egal wie ich es mache, Gespräch oder schriftlich, dass eine Reaktion kommt, die ja vielleicht sogar sehr heftig ist und ja, was denkt ihr denn eigentlich und Unverschämtheit und so weiter. Ich möchte dazu nochmal sagen, dafür trägst du als Absender keine Verantwortung. Deine Verantwortung endet dort, wo du deine Botschaft wertschätzend aus der Ich-Botschaft heraus, du sprichst über deine Gefühle, über dein Empfinden, bei dem Zeitpunkt, wo du diese Botschaft platziert hast, endet deine Verantwortung. Es ist ganz wichtig, dass du dir das klar machst, dass du nicht verantwortlich bist für die Reaktion der anderen. Wie kann man auf eine, vielleicht, wenn es mündlich passiert, auf eine schwierige, auf eine heftige Reaktion wiederum reagieren? Wichtig, nicht sich auf ein Streitgespräch jetzt einlassen und so, dann hat man nämlich einen Austausch von Positionen. Ich bin der Meinung, aber ich bin der Meinung, das bringt nicht weiter, sondern man kann zum Beispiel sagen, schade, dass du das so auffasst. Ich möchte aber das jetzt so stehen lassen, was ich gesagt habe. Das ist nicht einfach, das ist mir vollkommen klar, weil natürlich Menschen, mit denen ich emotional in irgendeiner Form verbunden bin, und emotionale Verbundenheit heißt nicht immer die große Liebe, sondern es sind einfach sehr viele Emotionen im Raum, und das ist bei Eltern und Kindern und Schwiegereltern und Schwiegerkindern nun mal der Fall. Da ist es schon eine hohe Kunst, da wirklich Ruhe zu bewahren. Aber es macht schlussendlich die Sache einfacher, wenn du sagst, nimm es einfach mal so hin. Schade, dass du mich jetzt anschreist, wenn das die Reaktion ist. Ich möchte jetzt aber nicht zurückschreien, sondern ich habe meine Botschaft platziert. Welche Option habt ihr noch? Eine Sorge war ja, dass damit den Kindern die Großeltern genommen werden. Jetzt haben wir hier noch den Sonderfall, dass Monika sagt, ich glaube, meine Schwiegereltern interessieren sich sowieso nicht so sehr für ihre Enkel. Aber okay, es wäre ja auch möglich, so einen Teilabbruch oder einen Teilrückzug aus der Beziehung zu den Schwiegereltern zu vollziehen. Das heißt, dass den Kindern, den Enkeln, Besuche und Kontakte weiterhin ermöglicht werden. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn Eltern sich trennen und miteinander gar nicht mehr gut kommunizieren können. Wenn sie gemeinsame Kinder haben, ist es ja ganz wichtig, dass über die Kinder Einigung erzielt werden, dass den Kindern der Kontakt zu dem jeweils anderen Elternteil ja nicht nur erlaubt wird, sondern dass der auch gefördert wird. Und so aus der Haltung heraus könnte man sich das ja auch mit den Großeltern vorstellen, dass man das kommuniziert und sagt, wir möchten da im Moment, weil wir ja immer wieder in dieses Thema kommen und in diese Gespräche, wir möchten uns da im Moment ein bisschen zurückziehen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr eure Enkel nicht mehr sehen könnt. Und wir fördern das auch, dass die euch besuchen, wir bringen die euch auch oder die dürfen auch mit euch telefonieren, weil die Kinder möchten wir eigentlich da komplett raushalten. Das heißt so eine Art Teilabbruch. Überleg mal, ob das eventuell auch eine Möglichkeit für euch sein könnte. Und schlussendlich, natürlich ist auch ein kompletter Beziehungsabbruch oder Kontaktabbruch möglich und manchmal geht es nicht anders. Weil Beziehung gelebt werden kann immer nur von beiden Seiten. Eine Beziehung abbrechen kann man einseitig, aber eine Beziehung mit Leben füllen, das geht nur von zwei Seiten. Und das ist etwas, wenn man das sich zu diesem Schritt entschließt, ja, das tut weh. Das tut auch den Menschen weh, die die Beziehung abbrechen, doch manchmal ist das die Ultima Ratio, also ne, die letzte Möglichkeit, die du noch hast. Wichtig wäre es aus meiner Sicht, das auch nochmal zu kommentieren. Vielleicht so, wenn wir dieses Thema nicht ausklammern können und da das Miteinander so belastet wird, dann möchten wir im Moment keinen Kontakt. Man muss ja nicht für alle Ewigkeit einen weiteren Kontakt ausschließen, aber man kann ja schon sagen, im Moment möchten wir uns da zurückziehen und uns darauf konzentrieren, dass mein Mann wieder zu Kräften kommt, dass er wieder gesund wird und es scheint im Kontakt miteinander im Moment nicht möglich zu sein. Dann ist es wichtig, das auch den Kindern zu kommunizieren, kindgerecht, je nachdem wie alt die Kinder sind, nur wirklich zu erklären, also mit Oma, Opa ist im Moment schwierig. Ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, dass es da immer wieder Auseinandersetzungen oder Streit. Man muss ja auch so ein kindgerechtes Vokabular dann wählen, wenn es noch kleinere Kinder sind. Und wir möchten uns da im Moment zurückziehen. Das kann für die Kinder sehr traurig sein. Und das heißt ja nicht, dass die Kinder nicht zum Geburtstag angerufen werden dürfen oder Oma, Opa anrufen dürfen. Aber da die Kinder nicht einladen, Partei zu ergreifen, da passt auch dieser Vergleich zu Scheidung wieder ganz gut, Scheidung und Trennung von Eltern. Und dennoch sagen wir, ziehen uns da im Moment zurück. Und deshalb werden wir jetzt im Moment mal nicht mehr zu Oma, Opa fahren und die werden uns im Moment auch mal nicht mehr besuchen. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, so ab Teenageralter, dann ist es ja gar kein Problem, dass die einen eigenen Kontakt zu den Großeltern halten, also von sich aus mal dahin fahren oder anrufen oder ein Geburtstagskärtchen oder einen Brief schreiben oder Briefe schreibt ja heute keiner mehr, aber man kann das ja trotzdem tun. Also da den Kontakt ein bisschen eigenständig halten. Und da finde ich es wichtig, dass die Kinder das tun dürfen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen und ohne sich zu fühlen, als würden sie die Eltern verraten. Also die Möglichkeit, den Kindern kommunizieren, das ist ganz klar, dass wir da überhaupt kein Problem haben, wenn ihr das macht. Und ihr könnt mit uns über alles sprechen, weil es kann ja auch sein, dass Großeltern dann vielleicht die Kinder instrumentalisieren und so nachfragen, was ist denn bei euch los, was ist denn eure Mama, ist aber komisch, die mochte uns ja noch nie. Also dass dann so dieses abwertende, die abwertende Kommunikation über die Kinder transportiert wird. Also da, glaube ich, ist es wichtig, den Kindern zu signalisieren, solange ihr Spaß daran habt, Kontakt mit Oma und Opa zu haben, macht das, ne, wir fördern das auch. Wenn es da irgendwas gibt, was euch keinen Spaß mehr macht und keine Freude bereitet, ihr könnt mit uns über alles sprechen. Ja, das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe zur Zuschrift von Monika. Und ich hoffe, liebe Monika, dass einmal für dich so ein paar Dinge, Gedanken, Impulse dabei sind, mit denen du etwas anfangen kannst. Und natürlich hoffe ich, dass auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn von euch jemand dabei ist, der auch dieses transgenerationale Thema hat, also die Schwierigkeiten mit den anderen Generationen in der Familie, vielleicht kannst du damit auch ein bisschen etwas anfangen mit dem heutigen Thema. Ja, und wenn du dich unterstützen lassen möchtest, in deinem Leben als Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen. Ich habe da inzwischen mehrere Möglichkeiten. Ich möchte mal ein bisschen die Werbetrommel noch mal rühren. Einmal gibt es auf meiner Internetseite, auf der Seite Online-Angebote, ein paar neue Dinge. Und zwar habe ich zwei E-Books veröffentlicht. Das eine ist ein, ich nenne das Notfallkoffer für schwierige Momente mit drei guten, knackigen Übungen, wenn es dir akut seelisch nicht gut geht im Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen. Drei Übungen, die du ausprobieren kannst. Es ist noch so ein bisschen weiteres Bonusmaterial dabei. Und das andere ist ein umfangreicheres Übungsbuch mit, also über 50 Seiten hat das, mit 12 selbst Fürsorgeübungen, von denen du mal ausprobieren kannst, was dir gut tut, so dass du es in deinen Alltag wirklich integrieren kannst. Diese beiden E-Books bekommst du, wie gesagt, auf meiner Internetseite unter dem Reiter Online-Angebote. Und ganz neu ist mein E-Mail-Support-Abo, habe ich das genannt. Das heißt, wenn diese Bücher, zum Beispiel, wenn das zu wenig ist für dich und mit mir persönlich zu arbeiten, vielleicht dann doch wieder ein Ticken zu viel ist, dann biete ich die Möglichkeit, dass du mir deine Sorgen, Nöte, dringendsten Fragen per E-Mail zukommen lässt. Und ich antworte darauf innerhalb von 48 Stunden, gebe dir so meine Impulse, meine Gedanken mit und das Ganze als Abo mit einer Mindestlaufzeit von einem Monat, also ganz kurz. Das heißt, du kannst es laufen lassen, dann läuft es immer weiter. Du kannst es monatlich kündigen oder zum 3-Monats-Paket buchen für gar nicht so viel Geld. Und ja, schau dir das doch einfach mal an. Und natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, mit mir einen Einzeltermin zu vereinbaren, entweder online oder in meiner Praxis. Und das ist natürlich die intensivste Form der Begleitung. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Und ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du dich wieder eingeschaltet hast und wünsche dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und ab jetzt geht es wieder weiter im 2-Wochen-Rhythmus mit Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und für heute sage ich Tschüss!